Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, dass du unsere Gemeinschaft segnest, dass du mitten unter uns bist und dass du deinen Geist ausgiessest über diese Gemeinde, offene Herzen und offene Ohren schenkst für dein Wort, das du geben möchtest. Sei du mitten unter uns. Amen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Herz pocht, der Atem geht schnell. Es ist unerträglich heiß. Das Salz und der Sand kratzt das und reißt die Haut im Gesicht auf. Alle Glieder schmerzen, die Muskeln brennen. Tränen sind schon vor Stunden ausgetrocknet. Und die Sonne sticht unbarmherzig weiter. Glutheiß schließt der Sand die Füße ein. Da mitten im Nirgendwo eine Quelle. Eine Quelle Wasser. Naja, es hilft, nicht gerade jetzt, in dem Moment, zu sterben. Wird die Kraft noch reichen, um Wasser zu schöpfen? Macht es einen Unterschied? Bist du je aus purer Verzweiflung, Not oder Hoffnungslosigkeit an einen wüsten, vielleicht sogar tödlichen Ort geflohen? Auf einen hohen Turm, eine tiefe Brücke, in eine Wüste oder einfach in selbstgewählte innerliche Isolation, weil das Umfeld zu schmerzhaft war. Hagar auch. Da sitzt sie. Die schwangere ägyptische Sklavin von Sarah. Oder Sarai, wie sie zu der Zeit noch hieß. Jeder, der sich mal fremd und ausgestoßen oder ungewollt gefühlt hat, kann das nachvollziehen. Kann sich mit ihrer Situation identifizieren. Mitten auf der Flucht. In sprichwörtliche Nirgendwo. In die Wüste. Völlig am Ende. Körperlich, geistig, verzweifelt und alleine. Genesis 16, 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Schur. Wie bin ich da nur gelandet, wird sich auch Hagar gefragt haben. Da mitten in der Wüste, auf halbem Weg nach Ägypten. Schwanger, alleine, völlig hilf- und schutzlos. Diese Episode der Vätergeschichte fand vor etwa 4000 Jahren statt. Gottes Gebote vom Sinai, das Volk Israel, all das ist noch in weiter Ferne. Nur eine Verheißung, die gibt es. Vor etwa 10 Jahren hatte Gott Abraham einen Sohn verheißen und mit ihm eine Nachkommenschaft, welche zahlreicher als die Sterne werden sollte. Nach Gottes Heilsplan sollte der verheißene Sohn ein Segensträger werden, aus dessen Linie dann einst der Messias entspringen würde. Doch trotz dieser Sohnesverheißung und Bund war Abraham wankelmütig. Er belog aus Angst den ägyptischen Pharao. Sarah sei seine Schwester. Und als jetzt die unfruchtbare Sarah zu ihm kam, mit dem Vorschlag, doch durch ihre ägyptische Sklavin den lang ersehnten Nachfolger zu zeugen, hörte er auf sie, anstatt fest auf Gottes Verheißung und sein Wirken zu vertrauen. Im antiken Vorderen Orient war das ein Gesetzestexte aus jener Zeit gefunden, die das allgemeine Leben, die Familiensituation, Sklavenhaltung, Erbe und Finanzen regelten. In ganz Mesopotamien und damit auch in Ur, Abrams Heimat, wurde dieser Codex Hammurabi angewandt. nach dessen Paragraphen 146 und 147 war es Sitte, durch Sklavinnen stellvertretende Schwangerschaften zu erhalten und Nachkommen zu zeugen, Erben zu erhalten. Und Erben waren überlebenswichtig. Sie sorgten für das Weiterbestehen der Familie. Sie setzten Recht und Ordnung durch, sorgten für Einkommen, für Frauen, Kinder, Tiere und Sklaven. Abraham war sehr wohlhabend und seine Zeltstadt bestand aus vielen Menschen. Hirten, Bediensteten, Tieren und viel Land. Eine enorme Verantwortung. Doch der Erbe blieb aus. Sarais Leib war verschlossen. Was ging wohl in ihr vor? Sie sagt am Anfang des Kapitels 16 zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Sie weiß um Gottes Gabe des Lebens. Er hat sie verschlossen. Sie formuliert es als aktives Verhindern von Seiten Gottes. Ein Hinweis auf ihre Gemütsverfassung. Gott sprach nur mit Abraham. Die Verheißung, der Bund, das alles waren persönliche Träume oder Erscheinungen von Gott an Abraham. Sarai dachte vielleicht, sie sei der Fehler in der Gleichung. Wir wissen es nicht sicher. Was wir aber wissen, ist Abrahams Reaktion auf ihren Vorschlag. Genesis 16, 2 bis 4. Und Sarai sagte zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Das ist der Anfang von Hagars Misere. Menschliche Überlegungen, weltliche Weisheit, eine Prise gut meinen und viel von dem uns allen Bekannten: Ich kann das, ich mach das schon. Dabei ist aber das Vertrauen auf Gott und seine feste Verheißung, sein Wirken bei Abraham und Sarai völlig vom Karren gefallen, nicht? In den folgenden Versen lesen wir dann auch von großen Problemen als Konsequenz aus diesem Selbstbessermachen. Hagars Stolz und Hochmut über die Schwangerschaft. Sie verachtet ihre Herrin und Sarai wird eifersüchtig, in ihrer Not für minderwertig zu gelten. Weil ihre Sklavin gleich schwanger wurde und sie seit Jahrzehnten nicht. Das Verhalten aller Beteiligten wird unrühmlich. Sarai beklagt sich bei Abraham. Vers 5. Und Sarai sagte zu Abraham: Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Hätte es Abraham gekümmert, hätte er spätestens an dieser Stelle eingegriffen. Aber ihm ist diese Sache scheinbar egal. Verantwortung für Hagar? Für die Situation, an der er doch wesentlich beteiligt war, übernimmt er nicht. Er schiebt das Problem, die Verantwortung für die Magd, wieder zurück an Sarai. Vers 6. Und Abraham sagte zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, floh sie vor ihr. Abraham nennt Hagar selbst jetzt, schwanger von ihm, nicht bei ihrem Namen. Hagar war nützlich, aber nur ein Objekt, ein Besitz. In der Septuaginta im griechischen Alten Testament steht für die Demütigungen Sarais das Wort Kakao, was so viel heißt wie misshandeln, böses Antun, durch grausame Behandlung zu etwas zwingen, böse machen, aufhetzen. Sarai war einiges erlaubt, laut geltendem Recht vom Kodex Hammurabi. Und wir erinnern uns, es gab die 10 Gebote vom Sinai bis hierher nicht. Sarai als Herrin durfte Hagar sehr grausam bestrafen. Der Sklavenstand hat sich durch die Schwangerschaft nichts geändert. Damit ist sie am Ende. Schutzlos ausgeliefert. Ungerecht behandelt. Gedemütigt. Misshandelt. Und vollkommen wehrlos. Hagar sieht nur einen Ausweg. Flucht. Einfach weg von da. So ist sie also in diese Wüste gelandet, wo der Engel des Herrn sie fand. Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Auf halbem Weg zurück nach Ägypten. Nicht Abraham und Sarai gehen ihr nach oder finden sie. Gott sieht sie, spricht sie an, begegnet ihr. Hier, inmitten einer Wüste, im sprichwörtlichen Nirgendwo. Der Engel des Herrn wird in der biblischen Wissenschaft überwiegend als eine Theophanie beschrieben. Also eine menschliche Gestalt, eine menschliche Repräsentation Gottes. Also eigentlich Jesus. Da hat es Hagar also mit Gott, respektive Jesus selbst zu tun. Und dieser kennt seine Geschöpfe genau. Er stellt die richtigen Fragen. Vers 8. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meine Herrin, bin ich auf der Flucht. Gott kennt sie ganz genau. Du bist Hagar, die Magd Sarais. Und gleichzeitig fragte sie, was ist dein Plan, Hagar? Wohin gehst du? Wo ist dein Herz? Wo befindest du dich? Er führt ihr mit dieser Frage die ganze Misere vor Augen. Du bist alleine, vollkommen schutzlos, ausweglos in einer Wüste. Da gehörst du nicht hin. Du bist auf Abwägen. Gib dich nicht einfach dem Sterben hin. Du hast Zukunft. Hagar beantwortet nur die erste Frage. Sie kennt ihre Zukunft nicht. Sie kann nur sagen, wo sie herkommt. Wohin es geht, weiß sie nicht. Kann sie unmöglich beantworten. Selbst der Weg zurück nach Ägypten ist eigentlich unmöglich. Dort erwartet sie nichts. Vielleicht ist ihr die aussichtslose Lage jetzt gerade so richtig bewusst geworden. Ja, wo will ich denn hin? Als Frau, schwanger und schlimmer noch, als entlaufene Sklavin. Wo finde ich denn Schutz? Rettung, Frieden, Ruhe. Wo finde ich Zukunft für mich und mein Kind? Diese Fragen hallen in uns nach, finden ein Echo in eigenem Erleben, nicht? In deinen eigenen Wüstenzeiten, wo findest du da Schutz, Rettung, Frieden, Leben und Zukunft? Wer sieht und hört uns und unsere Fragen in der Einöde so mancher Lebenswüste? Vers 9. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Was? Dahin zurück? Demütigungen hatte Hagar doch zur Genüge erlebt. Von Sarai ungefragt einfach Abraham gegeben, von ihm geschwängert. Und als Sarais Plan gelang, dann noch misshandelt und von Abraham alleine gelassen. Nun sollte sie wieder dahin zurück? Gar keine guten Aussichten. Das war lebensgefährlich für Hagar. Sarai könnte sie umbringen lassen für das Entführen ihres ungeborenen Kindes. Aber Gott schickt keines seiner Geschöpfe einfach so weg. Im Gegenteil, er bietet Raum für Segen, Gehorsam. Für Nachfolge und Reifung im Glauben und Vertrauen auf ihn. Er offenbart den Leidenden und Unterdrückten seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Aber er zeigt ihnen auch die eigene Verantwortung. Das Zurückkehren und sich den Problemen stellen, war für Hagar keine leichte Aufgabe. Aber Gott gab ihr ein Versprechen mit. Er schenkt Hagar eine Verheißung, die Leben verspricht. Vers 10. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Diese Zusage sichert Hagar ihr Überleben zu, trotz Rückkehr. Und vor allem verheißt es ihrem ungeborenen Kind das Leben. Es ist eine Volksverheißung an Hagar. Bevor Gott Abraham in Genesis 22 ein Volk sogar diese Verheißung. Er verheißt, erhält Hagar diese Verheißung. Ein von Gott persönlich überbrachtes Versprechen eines Volkes an eine Frau, eine Sklavin, ausgestoßen, fremd, eine Ausländerin. Hagar wird zum Symbol für die Rettung, welche sich als zentrale Botschaft durch die ganze Bibel zieht. Wo auch immer der Mensch sich befindet, tritt Gott ihm nahe, bietet Rettung, Leben und Zukunft an. Hagar, der Fremden, geht Gott nach, macht sich persönlich, eröffnet Beziehung, sieht und hört. Er leitet sie zur Umkehr, zur Rückkehr in Gottes Ordnung an. Vers 11. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Ismael, der Name ist Programm. Gott hört. Gott hat Hagars Herz schreien gehört. Ihr Elend, ihre Not, ihr Verlorensein blieb nicht unbemerkt. Sie ist nicht Teil von Gottes Bund mit Abraham. Und dennoch, Gott hört jedes seiner Geschöpfe und hat für jedes von ihnen einen Lebensplan. Vers 12. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Ismael wird territorial, archaisch, ungezähmt und grob. Besitzergreifend und kämpferisch. Er wird als Stammvater Mohammeds und aller Araber gedeutet. Ein Volk, das bis heute im Ruf steht, ungestüm, territorial und kämpferisch zu sein. So viel zu der hier im Bibeltext sehr bildlichen Deutung eines unbezähmbaren Wildesels. Dennoch stammen die Muslime vom Bruder des verheißenen Samens Isaak ab. Das muslimische und das jüdische Volk haben hier eine parallel verlaufende Geschichte, trotz all der Differenzen, die bis heute anhalten. Doch Gott hat auch den Plan mit diesem Volk in den Händen. Es gab und gibt viele arabische Christen. Menschen, die ihre weltliche Herkunft ebenso wie wir hinter sich gelassen und das himmlische Erbe angetreten sind. Fremde sind wir alle. Wir alle müssen unsere irdische Herkunft zurücklassen, die Zugehörigkeit wechseln, wenn wir Leben und Zukunft suchen. Petrus spricht im Brief an die Galater von diesen zwei gänzlich verschiedenen Zugehörigkeiten. Ich lese uns Galater 4, Vers 22 bis 26 aus der NGÜ. In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren, der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden, nämlich so, dass es sich bei den beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. Der eine Bund, am Sinai geschlossen, bringt Sklaven hervor. Er wird von Hagar repräsentiert. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und spricht dem jetzigen Jerusalem. Denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Soweit Galater 4. Das eine ist ein Leben unter dem Gesetz, der Sklaverei, dem Gesetz der Sünde. Es ist das Leben der bildlichen Nachkommen Hagars, aller Menschen, die Gott noch nicht gefunden haben oder noch nicht glauben. Das andere ist der Same Gottes, die Verheißung auf die himmlische Zugehörigkeit. Jesus Christus, durch dessen Opfertod am Kreuz uns Menschen der Weg zum himmlischen Jerusalem freigemacht wurde. Gott kam uns Fremden und Verlorenen so nahe, dass er als Sohn Mensch wurde, sich verspotten und kreuzigen ließ, damit wir nun Heimat bei ihm finden dürfen. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Jeder von uns hat durch den Tod und die Auferstehung Christi jetzt die Wahl. Wechseln wir bildlich gesprochen von Hagars Sklavenvolk zu Sarahs Same, zur himmlischen Familie? Hast du bei Gott deine Identität, Heimat und Zugehörigkeit gefunden? Jesus hat den Weg am Kreuz dazu bereitet. Zurück bei Hagar nimmt die Geschichte seinen Lauf. Der eine Sohn, Isaac, ist also der verheißene Segen, doch für Hagar. Der andere, Ismael, nicht. Doch für Hagar macht das in ihrer gegenwärtigen Situation keinen Unterschied. Sie ist von Gottes Begegnung schlicht überwältigt. Vers 13. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Elroi, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Ihr ist völlig klar, mit wem sie es da zu tun bekommen hat. Etwas in ihrem tiefsten Inneren wurde berührt. Sie war nicht mehr länger ungesehen, ungehört und fremd. Sie war Gott begegnet, von ihm gefunden worden. Und sie gibt diesem Gott einen Namen. Elroi, du bist ein Gott, der mich sieht. An dieser Stelle betet sie den Engel des Herrn an. Ein Hinweis auf die vorhin genannte menschliche Gestalt Gottes. Denn wäre es tatsächlich nur ein Engel gewesen, hätte er diese Anbetung verboten. Das können wir am Beispiel von Johannes in Offenbarung 19,10 nachprüfen. Da verbietet der Engel, der wirklich nur ein Bote Gottes war, Johannes ihn anzubeten. Anbetung gebührt alleine Gott. Aber Hagar hat Gott erkannt. Ihr Herz ist erfüllt von dieser Verheißung auf Leben, auf Zukunft. Und es sprudelt als Bekenntnis aus ihrem Mund. Ja, das erkenne ich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Meine Not, mein Elend, meine Fehler. Und mich dennoch nicht in dieser Wüste sterben lässt. Es ist kein verurteilender Blick, mit dem Gott Hagar ansieht, sondern ein seelsorgerliches Gesehen und wahrgenommen werden. Nichts hatte Hagar bis hierher mit diesem Gott zu tun. Sie ist eine ägyptische Sklavin, eine Fremde, verehrte höchstwahrscheinlich andere Götter. Und doch geht Gott Hagar nach. Findet sie, rettet sie, verheißt ihr Leben und Zukunft. Vers 14. Darum nennt man den Brunnen Beer Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bered. Nun bekommt auch der Ort, der Brunnen, einen wegweisenden Namen. Einen, der uns wieder an Jesus, den Messias, denken lässt. Brunnen des Lebendigen. Johannes 4,14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Der Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Aus dessen Quelle das Ewigkeitsleben, Zukunft und Verheißung unaufhörlich sprudelt. Hier ist ein Gott, der seinen Geschöpfen in den abgelegensten Winkeln, im tiefsten Elend und zur dunkelsten Stunde ganz persönlich begegnet. Einer nach damaligem Verständnis völlig wertlosen Frau. Nicht einmal Teil der göttlichen Verheißung. Eine Frau, die Fehler gemacht hat, die Gott nicht kennt. Keine Ahnung vom Bund oder dem Heilsplan Gottes hat. Nach dem Sündenfall ist sie die erste in der Bibel, welche Gott persönlich begegnet. Eine Frau, die von Gott angesprochen wird, die ihm einen Namen gibt. ihn damit anbetet. Es ist bezeichnend, kein Geschöpf ist in Gottes Augen wertlos. Keines zu weit weg, keines zu tief in einer Wüste. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der sieht und hört und den Menschen ganz persönlich nahe kommt. Vers 15 schließt mit einer gehorsamen Hagar und der Geburt des Sohnes. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Hagar war gehorsam. Sie ist offensichtlich zurückgekehrt zu Sarai und Abraham und hatte von ihrer Begegnung mit Gott erzählt. Sonst hätte Abraham den Sohn nicht Ismael genannt. Gottes Gegenwart bedeutet Schutz, Heimat, Identität, Leben und Segen. Gerade inmitten von Situationen, die für uns menschlich gesehen aussichtslos scheinen. Hagar hat es erlebt. Den Segen von einem Leben in diesem Gesehen und gefunden werden von Gott, der sie bei ihrem Namen genannt hat und ihr damit ihre Würde zurückgegeben hat. Den Segen von einer Zukunft, die von Gott selbst geplant und ausgeführt wird. Den Segen der Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit, seiner lebensspendenden Liebe. Hagar könnte uns ein Lied singen von Sklaverei, vom Fremdsein, von unverschuldeter Misshandlung, vom Ausgestoßenwerden, von der Einsamkeit inmitten von Menschen, von selbstverschuldeten Fehlern wie ihrem Hochmut und ihrer Flucht in eine tödliche Wüste. Doch wäre sie hier, würde sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der Größe Gottes, seiner Barmherzigkeit und seiner unendlichen Liebe zu seinen Geschöpfen erzählen. Davon, wie Gott sie mit Leben, Identität, Würde und Heimat segnete. Wie ist das bei uns? Bei dir und bei mir? Wo stecken wir in einer Wüste? Wo werden wir vielleicht zurückgerufen in Gottes Ordnung? Zur Umkehr, zu einer Zukunft, einem erfüllteren Leben bewegt, damit Gottes Segen fließen kann. Wo erleben wir dieses Wunderbare von Gott gesehen und gehört werden? Mir gefallen die Namen, die Hagar Gott und dem Ort der Begegnung gab. Vielleicht fallen dir noch andere Namen für Gott ein, die mit dem zusammenhängen, wie du Gott ganz persönlich in deinem Leben erfahren hast. Für mich ist Gott einer, der mit mir unterwegs ist, der mich auf meinem Weg begleitet. Gott, der Begleiter, der mal vor mir den Weg ebnet und mal hinter mir geht und mich stützt. Gott, der Versorger, der behütet und mich liebevoll in seiner Hand umschließt. Vielleicht ist er für dich ein Gott, der dich rettet, der mit dir lacht, der dir seinen Frieden schenkt. Oder Gott, der heilt. Gottes Gegenwart in deinem Leben bedeutet gesehen und gehört werden. Immer. Es bedeutet, bei ihm Heimat, Identität und Zugehörigkeit zu finden. Schutz, Rettung, Erlösung. Gottes Gegenwart bedeutet Beziehung. die er mit dir und mir ganz persönlich pflegen will. Es bedeutet, direkt an dieser Quelle von Zukunft und kraftvollem ewigen Lebensplatz zu finden. Du und ich, wir sind seine Geschöpfe, berufen zu einem Leben inmitten diesem Gesehen und Gehörtwerden Gottes. Und so kannst du mit mir und Hagar völlig überzeugt einstimmen. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Danke dafür. Amen.